mich nicht an, wenn ich auf freiwillig alles fühlen. Dreh mich nicht um, lasse alles andere hinter mir. Also crash, baby, crash, baby, crash. Crash, baby, crash, baby, crash. Ich stell mich nicht an, wenn ich auf freiwillig alles fühlen. Dreh mich nicht um, lasse alles andere hinter mir. Also crash, baby, crash.
Hallo, ich bin Diani und ich bin Newcomerin aus Coburg. Zur Musik habe ich gefunden, tatsächlich über meine Eltern, würde ich sagen, weil wir einfach ein sehr musikalisches Elternhaus hatten und wir da immer schon musiziert haben und jeder bei uns ein Instrument gespielt hat. Und ich habe relativ früh angefangen, eigene Songs zu schreiben und die dann auch aufzuführen auf kleineren oder größeren Schulveranstaltungen. Und irgendwie bin ich da dran hängen geblieben und mache das auch heute noch.
Nur noch geradeaus, zieh mich ran, schieb mich raus, füll den Raum in weißen Rauch. Airbag, crash, crash, heute geh ich für dich.
Hallo an alle Musikfans da draußen. Willkommen im Proberaum, dem neuen Bandpodcast. Mein Name ist Andrea Pauli. Ich bin Journalistin und Podcast-Host bei fränkischertag.de. Ich habe für diesen Podcast Menschen aus Oberfranken getroffen, die ein großes Herz für Musik haben, das Publikum auf Konzerten und Festivals mitreißen wollen und die ihre Freizeit nicht nur auf Bühnen verbringen, sondern vor allem eben im Proberaum. In dieser Reihe ist heute die Coburger Sängerin Annie zu Gast. Ihre Musik bewegt sich irgendwo zwischen Hip-Hop, Rap und Pop.
Also ich definiere das gar nicht so unglaublich klar. Ich glaube aber, was so diesen Annie-Sound halt prägt, ist, dass wir einfach, beziehungsweise ich einfach versuche, relativ gute Lyrics immer auf mein Instrumental drauf zu kriegen. Also das ist mir, glaube ich, am wichtigsten beim Songwriting, dass ich halt Tiefe in meine Texte reinbekomme. Da achte ich sehr spezifisch drauf und irgendwie fuchst sich das am Ende dann immer gut zusammen mit den Instrumentals und dann haben wir so diesen einen, ja, diese eine Wave, die man dann so fährt und die sich dann auch nach mir anhört, egal welche Art von Instrumental. Ich glaube, das ist immer so der Way.
Ein guter Text also. Das ist für Annie einer, der ihren Hörerinnen und Hörern eine eigene Interpretation erlaubt, in der sie als Künstlerin das Gefühl nicht vorgibt. Trotzdem möchte sie, dass die Menschen einen Draht zu ihren Songs aufbauen. Mit einem Stück hat sich dann vieles für sie geändert.
Ich glaube so, wenn jemand fragt, so was ist dein absolut wichtigster Song, würde ich immer sagen, das ist Monochrom.
Ich hab's tief in mir verborgen, es hat sich aufgestaut. Ich hab weggeschaut, hab mir was aufgebaut. Zwischen uns Spannung wie ein Sturm, der sich zusammenbraut. Bist du bei mir, als ich es nicht mehr aus. Es ist laut, es will raus und bricht aus. Und ich halt's nicht mehr fest, keine Gegenwehr. Und ich halt's nicht mehr fest, nicht mehr fest. Und wenn du gehst, nimmst du alle Farben mit. Du traust alles, was du hinterlässt, in monochromes Licht. Wie die Flut ergreifst du von mir Besitz.
Das ist so der erste Song, den ich auf Deutsch geschrieben habe und auch veröffentlicht habe. Und das ist, ja, glaube ich, mein Baby, einfach weil ich mich rangetraut habe, wieder richtig in die Musik einzusteigen, nachdem ich lange Pause gemacht habe und dann eben das erste Mal weggegangen bin von meiner trauriges Mädchen-Gitarre alleine in meinem Kinderzimmer und mich mal getraut habe, mit einem Produzenten auch zusammenzuarbeiten. Und ja, das war so der erste Song, wo ich mich eben auch hab gehen lassen und mal auf Deutsch geschrieben habe und nicht auf Englisch. Das ist bei mir so ein bisschen die Sternstunde, weil jetzt schreibe ich ja mittlerweile alle meine Texte auf Deutsch. Und ja, so der Song, damit hat alles angefangen, so das erste Mal irgendwie mein kleines trauriges Gesicht in der Dusche auf Spotify zu sehen. Das hat mich damals echt umgehauen und das begleitet mich auch immer noch sehr. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall mein kleines Herzstück. Und ja, war auch so ein bisschen der Startschuss für alles, was ich gemacht habe. Monochrom ist eigentlich eher so eine Indie-Nummer. Und dann haben wir aber weitergemacht und haben eben so ein bisschen, ja, noch einen anderen Bounce gefunden. Da nenne ich auch gerne immer zu viel. Also der Song ist so, ja, bis heute eigentlich so ein bisschen der Publikumsliebling tatsächlich.
Baby, nimm mich bitte mit. Halt mich fest, lass mich nie.
eigentlich, ist eine ganz lustige Sache, eigentlich auch ein Feature war, die ich mit einem Kumpel einfach hatte, die Nummer. Und ich habe mir das dann so ein bisschen unter den Nagel gerissen und habe dann meinen ersten rappigeren Part geschrieben, was mir auch sehr viel bedeutet hat, weil es einfach den Weg geebnet hat zu neueren Songs, so wie jetzt Airports oder 16. Stock, die ja sehr viel mehr sich in der rappigen Szene bewegen, würde ich sagen, mit schnellen Flows in den Parts. Und ja, genau, also da habe ich das erste Mal bei zu viel eben da angefangen so zu flowen und es hat sich halt dann voll durchgezogen, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist so ein Style, der mir taugt und den hört man jetzt eben auch in den neuesten Sachen, so wie, ja, genau, Airports, 16. Stock, Crash, das zieht sich da sehr durch und hat dann eben auch diesen Weg dafür so ein bisschen geebnet.
Regentropfen, Beat Drop und auf meinen Airports simpeln.
Die Schlagzahl dabei ist hoch. Annie veröffentlicht sehr viele Songs. Nach wenigen Wochen kommt schon wieder ein neuer Titel.
Ich glaube, diese Massenware ist einfach ein Produkt von der Schnelllebigkeit dieser Zeit, weil wir durch Apps wie TikTok einfach eine extrem geringe Aufmerksamkeitsspanne bekommen haben. Und man sieht es ja auch an den Songlängen, wenn man sich jetzt ein Album anschaut, wenn es überhaupt noch ein Album gibt und nicht nur Solo-Singles, dann sind die Einzelsongs einfach fast nie länger als 2 Minuten 30. Das heißt, 2 Refrains oder maximal 3 Refrains, 2 Verses, meistens noch ein Feature drauf, damit man einfach gleich noch einen anderen Artist hat. Ja, das ist einfach, um die Kinder vor allen Dingen, beziehungsweise die Jugendlichen der heutigen Zeit bei Stange zu halten, weil es einfach nur noch darum geht, also ist auch mein Eindruck, jetzt was Neues zu entdecken. Und es gibt einfach nicht mehr wirklich, also zumindest in der jüngeren Generation, diese Fanbase, die jahrelang zum Teil auf ein Album wartet. Also ich glaube, wir sind da, beziehungsweise ich bin jetzt so mit meinen 22 mit in der letzten Generation, die einfach so warten kann. Also man sieht es ja auch bei den größeren Artists, auch Taylor Swift, da kommen irgendwie jedes Jahr kommt ein Album, 30 Tracks bestenfalls. Oder eben halt in Deutschland auch größere Musiker, einfach wie Mako oder Sam Payne, die halt wirklich im 2-3-Wochen-Takt zum Teil Sachen rausschmeißen. Ja, also ich glaube, es ist einfach ein Zeitproblem und ich sage jetzt auch bewusst Problem, weil ich es auch nicht so gut finde. Es ist halt einfach, um relevant zu bleiben, wenn du Künstlerin bist in der heutigen Zeit, musst du abfertigen. Du musst ins Studio gehen, du musst Songs machen ohne Ende und die dann auch veröffentlichen, also damit man einfach am Ende die Relevanz nicht verliert. Und irgendwo, ja, kämpft es sich mit meinem inneren Künstlergeist, weil ich gerne nicht gestresst wäre, wenn ich was Neues mache und mir gerne dafür Zeit nehme und ich auch das Gefühl habe, wenn ich jetzt versuche, 4 Songs in einer Woche zu schreiben, dass dann die Qualität auch darunter leidet und die Inspiration darunter leidet. Ja, aber ich denke, man muss sich irgendwo anpassen und das ist so ein bisschen, ja, einer der Nebeneffekte, die man halt als Künstlerin heutzutage einfach hat.
Jeder Song, den sie geschrieben hat, war für sie ein Schlüssel in einen neuen Style. Ein Signature-Sound in einem bestimmten Genre, den will sie gar nicht. Ihr ist musikalische Vielfalt viel wichtiger, sagt sie. Sie will experimentieren, sich ausprobieren, sich selbst überraschen. Heute Hip-Hopperin, morgen Indie-Prinzessin. Der Stil ist nachrangig, sagt sie. Sie sieht die Konstante woanders.
Ich würde jetzt mal ganz unverblümt behaupten, dass wenn man das Radio anmachen würde und es würde ein Song von mir laufen und man kennt meine Musik, dann weiß man auch sofort, okay, das ist Annie, so einfach anhand der Stimme. Da habe ich ein bisschen einen Vorteil, glaube ich, einfach weil man meine Vocals halt erkennen kann. So, das schreibe ich mir so ein bisschen auf die Fahne und bin heilfroh darum, dass ich da so ein bisschen so eine Signature-Voice einfach habe. Ja, genau. Also ich denke, das fixt mein Problem so ein bisschen, weil so mich auf einen Genre einzuschränken, sowohl was jetzt live angeht, als auch im Streaming, das würde mich, glaube ich, künstlerisch irgendwie dann irgendwann nicht mehr erfüllen, weil man halt dann auch in diesen Trott eben auch mit dem angesprochenen Release-Zwang kommen würde, dass man halt irgendwann auf die Basis geht, dass dann jeder Song sich halt extrem ähnelt und das versuche ich immer zu vermeiden mit meinem kleinen Perfektionismus.
Sie will auch durch ihr Songwriting ihre Texte hervorstechen. Wenn sie an ihren Lyrics arbeitet, zieht sie sich gerne zurück. Dabei ist ausgerechnet ein ganz öffentlicher Ort irgendwie inspirierend für sie, erzählt Annie.
Tatsächlich kein Muster, aber es gibt eine Situation, die sich immer wiederholt. Und die ist einfach, dass ich im Zug sitze und mir komplett random einfach ein ziemlich guter Text einfällt. Also ich glaube so, die Deutsche Bahn, ja, ist verantwortlich für ungefähr die Hälfte meiner Parts, die ich geschrieben habe. Vor allen Dingen, wenn ich lange einfach an einem Part überlege, wie ich das Flow-Pattern machen möchte, welche Lyrics ich brauche, so dann, ja, kommt es mir meistens irgendwie beim Bahnfahren. Warum auch immer, weil ich hasse eigentlich Zugfahren. Aber dann hat es wenigstens irgendwas Gutes an sich. Ich glaube, sonst, wenn ich Texte schreibe, bin ich eher zurückgezogen, setze mich dann am liebsten irgendwie ins Dunkle oder leg mich einfach irgendwo hin, wo mich dann keiner unterbricht und lass mich richtig einsaugen vom Gefühl, dass ich dann einfach total in meinem Film drin bin und mir dann einfach auch Sachen besser einfallen. Ja, ich glaube, ich gehe halt grundsätzlich so vor, dass wenn ich halt einen Hook habe, weil das ist immer meistens so der Ablauf, dass ich halt da sitze, okay, ich weiß, in der Hook muss dieses Wort vorkommen. Nehmen wir jetzt Zuckerwatte. Und dann überlege ich mir, okay, was ist denn das Thema vom Zuckerwatten-Song? Und dann male ich mir meistens ein Bild aus dazu, also um welche konkrete Situation es geht, versuche das auch so ein bisschen mir zu zeichnen im Kopf, was da für Licht ist, wie warm es, kalt es in der Situation ist, welche Emotionen man dann hat. Und dann versuche ich einfach, dieses Bild aus meinem Kopf rauszupflücken und das in den Text reinzuschreiben und versuche da einfach recht nah an der emotionalen Realität auch dran zu bleiben, die ich mir da so, ja, ausmale in meinem Kopf. Das ist, glaube ich, so das Bild. Und es geht manchmal schneller, manchmal langsamer, manchmal extrem langsam. Oft hat man das dann auch so, dass man halt in einer Session ist, wo man halt den Beat from scratch macht und dann sitzt man dann da in irgendeinem Keller oder so und dann läuft es einfach raus. Also wenn es halt, ja, wenn man halt im Flow ist und es ganz gut klappt dann, und das Bild kräftig ist, was man sich vorstellt, dann geht es auch manchmal einfach ratzefatze und hast dann den Song.
Auf einer Hausparty lernte sie ihren jetzigen Produzenten Pavus aus Sonneberg kennen. Diese Zusammenarbeit änderte viel für sie. Die ersten deutschen Texte, die ersten Collaborations. Sie hatte nach langem Suchen endlich Menschen gefunden, mit denen sie zusammen musizieren konnte. Das hatte sie lange vermisst. Mit Pavus arbeitet sie jetzt zusammen. Es hilft aber, dass sie auch befreundet sind, sagt sie. Auch, wenn sie am Ende die Hosen anhabe und die künstlerischen Entscheidungen treffe. Schließlich stehe am Ende auch ihr Name drüber.
Ich glaube, das ist je nach Produzent unterschiedlich, aber bei Pavus und mir läuft es meistens so ab, dass wir ein Sample machen, entweder, also das ist ein kleines Stück von einem Song, sozusagen eine Melodie, also nennt sich halt Sample. Und das spielt man halt ein, also entweder auf dem Synthesizer oder meistens bin ich auf der Gitarre. Und dann bauen wir eben was außenrum. Also da gibt es vielleicht, um das nochmal from scratch zu erklären, Produzenten arbeiten halt in einer sogenannten DAW. Das ist eine Digital Audio Workstation. Viele benutzen dafür FL Studio und das ist einfach so ein Computerprogramm, wo man eben, ja, Musikspuren reinklicken kann und Bounces bauen kann. Und da entstehen ein Großteil der Instrumentals aus der Musikindustrie. Wusste ich auch nicht, bevor ich ihn kennengelernt habe, dass es so ein Ding ist. Genau, und ja, also ich bin da auch sehr mitbestimmerisch, das heißt, wir flippen das Sample halt meistens zusammen und ich sage ihm so, ah, mach das, mach das, mach das, weil ich kann es leider selber nicht bedienen, aber ich arbeite noch dran. Und dann, wenn wir den fertigen Beat, also das Instrumental, dann haben am Ende, ist meistens in meinem Kopf schon so eine vage Vorstellung von dem, was ich da drauf singen möchte. Und manchmal gibt es dann den Tag oder den Moment, wo mir sofort irgendwie was einfällt und dann nehmen wir einfach den Song runter auf und haben dann am Ende das Lied. Manchmal nehmen wir nur einen Teil auf und ich schreibe noch weiter, aber so ungefähr läuft dann der Prozess ab.
Damit ihre Musik sichtbar wird, steckt sie fast mehr Arbeit in den Social-Media-Auftritt als in die Arbeit an den Songs. Rund 4 Stunden pro Tag, schätzt sie. TikToks und Reels posten, Musik auswählen, Fotos und Videos produzieren, sich Gedanken darüber machen, welchen Song sie als nächstes promoten will. Etwa 1 Stunde pro Tag arbeitet sie an neuen Songs. Das alles passiert neben ihrem Lehramtsstudium in Leipzig.
Ich muss sagen, manchmal ist es wirklich überwältigend, wie anstrengend es ist, einfach weil, ja, man sich jeden Tag entscheiden muss, wie viel ich rein investiere in welches Hobby, mehr oder weniger. Und man muss dann natürlich auch immer abwägen, wem man erzählt, was sein Plan A ist. Also die Oma will natürlich dann auch, dass ich natürlich den ganzen Tag für die Universität aufwende und gar nichts für die Musik mache. während mein Herz natürlich eher für die andere Richtung plädiert. Also es ist ja ein kleiner Kampf, den ich da tagtäglich führen muss.
Musik kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Als Sängerin hat sie kaum Materialkosten für Equipment. Aber das Produzieren der Songs, das sogenannte Mixing und Mastering, das geht ins Geld. Aus den verschiedenen Tonspuren mit Gesang und Musik und Sounds wird dabei der fertige Song zusammengeschnitten und der Klang digital perfektioniert.
Das kann wirklich, wirklich ins Geld gehen. Also ich glaube, der teuerste Mixmaster, den ich bis jetzt hatte, war 420 Euro so für einen Song. Wenn man studiert nebenbei, ist auf jeden Fall heftig. Aber bei mir ist es dann eher so, dass ich halt versuche mit den Auftritten, die ich habe, einfach zu refinanzieren. Also dass ich viel spiele, mir eine gute Gage abgreife und das dann einfach wieder in mich, in meine Vermarktung und in die Songs stecke. Ein Teil geht natürlich auch drauf für Werbung, weil das einfach super wichtig ist, jeden Tag am besten neue Leute mit einer Musik zu erreichen, das zu verbreiten. Und da bietet sich einfach ja Marketing auf jeden Fall an.
Und dann gibt es neben Songwriting und Marketing ja noch den Gesang selbst. Während andere stundenlang ihre Stimme schulen, fühlt sich Annie sicher mit einigen Proben vor den Auftritten. Vor allem aber gibt ihr die Stimmung auf der Bühne im richtigen Moment die Sicherheit.
Ich bin da tatsächlich ganz frevelhaft unterwegs, weil ich nicht übe, wenn wir proben. Im Proberaum, da singe ich dann halt einfach alles mit und versuche mich wieder in die Routine reinzubringen, wenn ich jetzt länger mal nicht auf der Bühne stand. Aber so Übungen zu Hause mache ich eigentlich nie, auch wenn ich das vielleicht tun sollte. Das Einzige, was ich mache, einfach weil ich es extrem lustig finde, ist dieses Blubbeln in die Flasche. Also was man jetzt bestimmt auch viel sieht, wenn man irgendwelchen KünstlerInnen auf Social Media folgt, das, weil es einfach total lustig ist. Also es ist halt gut für die Stimmbänder und ja, man nervt dann die Leute im Backstage mit seiner Flasche, in der man so rumblubbelt. Das mache ich immer so vorm Gig zum Aufwärmen. Dann natürlich Gelo Revoice, auf die ich total schwöre, auch wenn ich sie extrem ekelhaft finde. Ja, genau. Und halt beim Proben einsingen, vorher ein bisschen und etc. pp. Und dann passt das am Ende schon. Also ich weiß nicht, ich habe auch immer das Gefühl, so ich kann live besser performen als im Studio, weil ich dann voll den Adrenalinkick habe und dann manchmal voll sicher an Töne rangehe, wo ich jetzt zu Hause sagen würde, okay, vielleicht lieber nicht. Vielleicht mal ein bisschen Autotune drauf beim Einsingen, damit ich mich nicht so schlecht fühle. Ja, ich denke, das ist dann auch wieder die Atmosphäre, die einen dann so ein bisschen beflügelt.
Autotune. Mit dieser Technik kann man jeden Ton so klingen lassen, als sei er perfekt getroffen. Damit kann jeder klingen, als könne er oder sie gut singen. Für sie als Newcomerin ist das Fluch und Segen zugleich, sagt Annie.
Absolut pro finde ich an Autotune, dass einfach das auch ein Tool ist und dafür benutze ich es auch hauptsächlich, um halt die Stimme sehr, sehr modern klingen zu lassen. Also man kann bei Autotune halt unterschiedliche Stufen einstellen. Und was wir oft machen, vor allen Dingen, wenn es halt ein Song ist, der ein bisschen mehr nach vorne schieben soll, der vielleicht irgendwie ein bisschen was Technisches auch hat, so was Dancieres oder so, dass wir dann auf so einer ganz geringen Stufe einfach das Autotune als Stilmittel benutzen, einfach für die, ja, für die Glides von den hohen auf die niedrigen oder andersrum Töne halt, dass es halt cool klingt. So, das liebe ich an Autotune total. Es ist halt ein moderner Touch und es gibt auch wirklich keinen Artist, und da darf man sich auch nicht verarschen lassen, der das nicht benutzt. Es klingt nur bei manchen Leuten mehr danach und bei manchen Leuten weniger. Das ist das eine Pro. Das andere ist, glaube ich, dass ich das total toll finde eigentlich, dass jeder Musik machen kann damit. Also, dass man jetzt nicht sich davon hemmen lassen muss, wenn man sagt, ich möchte gerne Musikerin sein, dass man nicht singen kann oder nicht perfekt singen kann. Das ist ja auch manchmal schon eine Hemmschwelle. Sondern man kann sich einfach hinstellen und kann das machen, worauf man Bock hat. Das finde ich halt total inspirierend. Ist aber andererseits auch das eine Con, was ich da habe. Weil es ist natürlich als Newcomer so, vor allen Dingen jetzt für mich als Sängerin, dass man in einer Welle von Menschen schwimmt, die alle dasselbe Ziel haben. Und naja, also ich sag's mal so, manchmal macht es mich ein bisschen unglücklich, wenn dann jemand sich auf die Bühne stellt und das Einzige, worüber er nachdenkt, ist so, ob sein Autotune-Plugin richtig eingestellt ist, was er da vor sich hat. Also es sind meistens dann so Schalter, die mit auf der Bühne sind. Und ob das im richtigen Key eingestellt ist. So, und es halt irgendwie nur noch darum geht, weil diese Person eigentlich gar nicht singen kann. Und da sitze ich manchmal da und muss mir so ein Augenleiern verkneifen, weil, ja, ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie ein bisschen unsexy, so, weil man denkt halt, okay, gut, ich bin jetzt hier, ich kann meines Wissens nach relativ gut singen, so, und du singst irgendwie total grottig und triffst gar keinen Ton und stellst dich dann dahin und drehst dieses Autotuner Vollgas. Es ist halt, ja, ich glaube, es ist eine Geschmackssache, aber es ist am Ende jedem selbst überlassen. Ich will mich da auch gar nicht unbeliebt machen, aber manchmal ärgert man sich dann halt natürlich, weil einfach dadurch, dass so viele Leute Zugang dazu haben, natürlich auch deine eigenen Chancen verringert werden. Aber es ist halt eine klassische Wettbewerbssituation.
Live-Auftritte sind für sie wichtig. Über ihr Netzwerk war sie schon öfter in Oberfranken zu sehen. Manchmal als Support für andere Bands. Auch in Köln, Leipzig und Halle stand sie schon auf Bühnen. Ihre nächsten Ziele? München und Berlin. Wenn sie live spielt, erlebt sie in kürzester Zeit ein Durcheinander an Emotionen.
Bei mir ist das so, dass wenn ich das Stiefelchen auf die Bühne setze, jedes Mal ein totaler Schalter umgeht, weil vorher bin ich super nervös und renne rum wie ein angestochenes Wiesel. Und dann werde ich auf einmal ganz ruhig und ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber das läuft dann wie in so einem automatischen Modus, dass ich einfach in diese Songs so reingezogen werde. Also ich bin dann immer völlig in der Emotion drin, in der ich die auch verfasst habe. Also es gab auch schon oft Momente, wo mir dann auf der Bühne halt einfach bei traurigeren Songs ja die Tränen gekullert sind oder ich richtig wütend geworden bin, einfach weil ich mich wieder reingefühlt habe, wie das war damals, als ich es geschrieben habe. Und das passiert lustigerweise wirklich nur auf der Bühne. Also wenn ich es jetzt so höre, man hört sich ja auch ab und zu mal seine eigenen Sachen auch wieder an, um darüber zu meckern meistens, wie man das damals so gemacht hat. Da passiert es nicht, aber wenn es so dieser unglaublich intime Moment ist, wo man diese Sachen dann teilt mit Dritten, die einem dann zuhören, vor allen Dingen, wie man es halt auch performt, das ist ja nochmal zusätzlich eigentlich auch eine Drucksituation, ja, da ist es irgendwie wie so ein Film, in dem man da reinrutscht. Und es ist ein ganz magischer Moment und der macht auch auf jeden Fall ein bisschen süchtig, würde ich sagen.
Inspiriert hat sie eine Band, die bis heute bekannt ist. Tokyo Hotel. Sie bekam zum 10. Geburtstag von ihrer Mutter das Best-of-Album.
Mich hat es total gehittet, so diese Art und Weise, wie dieser kleine, irgendwie 14-jährige Bill Kaulitz da gesungen hat. Es hat mich so sehr getroffen, auch die Art, wie er halt einfach intoniert und ich weiß, die Texte hat er nicht selber geschrieben, größtenteils, aber halt das Texting, das Songwriting an sich, es hat mich extrem gefesselt, als ich so ein ganz kleiner Dötz war. Und ich war so, das muss ich auch machen. Ich war dann völlig verrückt nach dem und habe mir natürlich auch alle möglichen Live-Auftritte angeschaut und fand es einfach super cool, wie er, obwohl er so viel Hass abbekommen hat als Person, weil er sich einfach nicht versteckt hat für das, was er ist. Das habe ich extrem bewundert und fand ich einfach total toll. Ich mir so dachte, okay, ist so will ich auch sein. Ich will auch Leute irgendwie inspirieren mit dem, was ich mache. Und danach kam ich so in meine Teenie-Phase und habe mich natürlich noch mal ein bisschen anders orientiert, so von dieser hysterischen Tokyo-Hotel-Phase weg. Und habe dann durch mein Elternhaus auch viel Wir sind Helden gehört. Und zu Judith Holofernes muss man nicht so viel sagen, glaube ich. Also das ist einfach, wie sie das schafft, Dinge zu verpacken in diese hübschen kleinen Wortpäckchen, die sie da auf jedem Song irgendwie stapelt. Das fand ich einfach extrem ergreifend und ich glaube, so textmäßig ist sie auf jeden Fall ein Riesenvorbild von mir.
Ich hab mich in dir verlaufen.
Kreuzchen gemacht. Und du hast gelacht.
Bei Wir sind Helden habe ich das erste Mal von Musik richtig geweint bei Labyrinth. Also Labyrinth ist jedes Mal so ergreifend für mich, dass ich mich hinsetzen muss. Also ich kann den noch nicht auf Casual irgendwo hören, wenn ich irgendwo bin unterwegs oder so und mir einfach Zeit nehmen muss, um diesen Song zuzuhören. Ja, das ist einfach ein magisches Stück, so was sich halt einfach nicht nebenbei auch konsumieren lässt. Und das finde ich halt total toll, vor allen Dingen in der heutigen Musiksituation, weil man eigentlich nur noch passiv Musik hört und gar nicht mehr darauf achtet, was überhaupt gesagt wird. So, das ist einfach ein Song, der das geschafft hat, das zu durchbrechen und das auch heute immer noch schafft.
Die letzte Frage stelle ich all meinen Podcast-Gästen im Proberaum. Was sind Ihre drei liebsten Songs aller Zeiten? Auch Annie hat uns diese Frage beantwortet. Und sie war die Einzige, die überhaupt nicht nachdenken musste.
Meine All-Time-Favorite-Songs sind auf jeden Fall Angel Dust von Siobo, dann Open Your Eyes von Snow Patrol.
All this feels strange and untrue. And I won't waste a minute without you. My bones ache, my skin feels cold, and I'm getting so tired and so old. The anger swells in my guts, and I won't feel these slices and cuts. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to love.
Und 1979 von The Smashing Pumpkins. Ich glaube, das ist einfach bei jedem Song von denen, habe ich total Gänsehaut beim ersten Mal gehört. Und es sind auch alles Songs, die ich in meiner Any-Playlist habe, wo ich immer nur die Songs reinpacke, die ich wirklich gottlos auf Repeat höre. Also wirklich mehrere Tage. Genau, also das haben sie alle gemeinsam und die sind alle von der Atmosphäre, die sie erzeugen, einfach extrem einzigartig. Deswegen lege ich das jedem ans Herz.
Das war Proberaum, der Bandpodcast von fränkischertag.de. Ich bin Andrea Pauli und verantwortlich für Redaktion und Moderation. Die Grafiken sind von Maximilian Arnold. Aufnahme und Produktion von Konrad Feldrapp und Matthias Hoch. Die ganze Staffel hört ihr überall, wo es gute Podcasts gibt und auf fränkischertag.de/podcast/Proberaum. Dort findet ihr übrigens auch unsere anderen Podcast-Formate. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.